Den wollte die SEC und das FBI ja auch haben.
Steht der Lambo schon vor der Tür.
Das ist ja Marktmanipulation.
Wo kommt denn die Kohle her?
Ich habe eine solide Schweizer Bank genommen.
Das ist bei der Größenordnung egal. Frank Thelen goes international.
Und mit dem Geld dann schnell italienische Anleihen kaufen.
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Marktgeflüster Podcast. Holger, wie geht's dir heute und warum hast du heute ein Hemd angezogen?
Vermutlich, also erstmal hallo auch von meiner Seite und vermutlich möchte ich nicht mehr vorhandene körperliche Unversehrtheit damit kaschieren. Die Woche ist schlaftechnisch eine absolute Katastrophe. Ich average so bei 5 Stunden. Und ich wollte mich natürlich extra für dich hübsch machen, Thomas.
Wunderbar. Das ist dann so ein Mini-Cheerleader-Effekt. Also dadurch, dass du quasi ein Hemd trägst, lenkst du quasi von den Augenringen ab sozusagen.
Richtig, genau richtig.
Wunderbar. Musst dann nur vielleicht ein helles Hemd tragen, dann kommt die Blässe nicht so hervor.
Stimmt, ich dachte...
Wäre jetzt so meine Idee.
Ja, das ist eine gute Idee, aber ich dachte mir, dass das helle Hemd dann vielleicht irgendwie mit dem Hintergrund nicht genug Kontrast machen würde, denn...
Das kann sein.
Für die Leute, die zuhören, wir haben ja auch jetzt seit kurzem einen YouTube-Channel am Laufen und dort werden diese Aufnahmen dann auch mit Videos erscheinen.
Genau, Marktgeflüster einfach bei YouTube eingeben und dann werdet ihr uns schon finden. Sehr gut, aber das war eigentlich gar nicht meine Einstiegsfrage, die ich dir stellen wollte, sondern ich wollte von dir wissen, Argentinien oder Frankreich, weil ich muss dann jetzt doch Fußball gucken, gezwungenermaßen. An wen glaubst du?
An wen ich glaube?
Wer wird's machen? Wer wird Weltmeister?
Ich hätte ja gesagt England, aber das funktioniert, glaube ich, jetzt nicht mehr. Dann bin ich für Argentinien. Ich weiß nicht, warum. Der Messi, ist das nicht so ein... Da verschluckt sich der Thomas fast. Ja. Der Messi, ist er nicht mal wegen Steuerhinterziehung oder so verurteilt worden? Das passt doch eigentlich gut zu Finanzen generell.
Okay, ja gut. Also wenn du krampfhaft versuchst, einen Link zu Finanzen zu finden, sonst hättest du dich auch mit mir solidarisch zeigen können und für Frankreich sein, aber okay, dann halt nicht.
Du bist für Frankreich?
Oder? Ja, aber auch erst seit, genauso wie du, wir haben ja lustigerweise mal drüber gesprochen, erst seit sie ins Viertelfinale gekommen sind, habe ich mich auf einmal dafür interessiert. Meine Frau und meine Mutter wollten unbedingt das Spiel gucken, dann sind sie aufgestiegen und dann war halt schon Halbfinale gegen Marokko, die ja so der Underdog quasi der WM, der es ziemlich weit gepackt hat. Und jetzt Finale, das wäre schon krass, weil die waren ja vor 4 Jahren waren sie Weltmeister und dann zweimal hintereinander, das haben bisher nur Brasilien und Italien geschafft.
Also, okay, gut, dass du das sagst.
Ich drücke die Daumen, ja. Und lustigerweise hier in Paris, wir haben uns halt überlegt, wo können wir hier Public Viewing machen und die Stadt Paris hat sich zum Boykott entschieden und macht gar kein Public Viewing in ganz Paris. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie ihre Meinung ändern werden zum Sonntag hin.
Das ist jetzt eine brisante Lage.
Ja, echt
sehr brisante. Aber gut, dass du mir sagst, wann das Finale ist, das hätte ich nämlich, um ehrlich zu sein, gar nicht gewusst. Also am Sonntag ist das Ganze.
16 Uhr, genau. Darfst du mir dann so gegen 18 Uhr rum gratulieren?
Werde ich tun.
Na gut, sonst.
Ja, du, wie war dein Urlaub im Saarland? Du hast ja eine wunderschöne Story auf Instagram gepostet, da war ich großartig begeistert davon.
Genau, wir waren mit der Familie spazieren und ich dachte mir, komm, da muss ich doch jetzt auf jeden Fall einen Goldgraf machen und beim Spazieren eine Story aufnehmen. Ich hatte zwar keinen Kinderwagen mit Zwillingen vor mir, von daher habe ich sie alleine aufnehmen können und ja, war cool. 2 Tage bei der Familie Urlaub genommen. Ich war aber die ganze Woche dort und habe von dort aus gearbeitet. Und
da kannst du die Hin- und Rückfahrt von der Steuer absetzen.
Das ist eine gute Frage. Glaube ich nicht. Also solche Reisen zahle ich eigentlich immer selbst, aber müsste ich eigentlich mit dem Steuerberater drüber sprechen. Ja, guter Punkt. Genau.
Ich meine, musst du ja eigentlich gar nicht, weil die Gefahr ist ja jetzt tatsächlich da, oder, dass du sehr, sehr reich werden wirst in Kürze.
Ah, ja, ich weiß, worauf du anspielst, auf unsere Wette.
Richtig. 400 Dogecoin waren es, oder?
400 Dogecoin sind im Ring und SBF wurde festgenommen in Untersuchungshaft zunächst einmal. Untersuchungshaft ist ja ausgeschlossen, also kein triggering Event. Aber ich habe mir gesagt, wir sind ja ein Markt-Podcast. Wir versuchen ja irgendwie so, dass das, was so an der Börse passiert, irgendwie schmackhaft oder verständlich zu machen. Deswegen habe ich mir gesagt, es bringt ja nichts, wenn wir eine statische Wette hatten, sondern wir müssen ja unsere Wette irgendwie dynamisch gestalten. Das heißt, eigentlich müssten wir uns jetzt gegenseitig Angebote machen. Ich würde jetzt mal behaupten, also wenn wir jetzt eine Option aufgesetzt hätte, dass ich jetzt so langsam in the money wäre, aus meiner Sicht zumindest. Das bedeutet, dass ich jetzt langsam in die Profitzone rutsche, weil er ja festgenommen wurde und das ist ja erstmal ein Negativsignal. Wenn sie jetzt wieder freilassen würde, dann ja, wird es vermutlich erstmal gegen mich laufen. Von daher habe ich überlegt, zu welchem Preis wärst du bereit, dich aus der Wette jetzt schon rauszukaufen?
Ach, ich muss ein Offer machen.
Ja, oder ja, also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine große Idee, aber das für mich ja ganz gut läuft, würde ich sagen, 400 Dogecoin, 380.
Die Frage ist in der Richtung, kriege ich einen Two-Way-Offer von dir? Also kann ich auch verdoppeln zu irgendeinem Quote?
Das heißt, ach so, ja, guter Punkt.
Du, es kommt mir natürlich auf den Spread an, nicht, dass du mich hier am Spread abziehen willst, wie die...
Ja, guter Punkt. Okay, wir kreieren jetzt unseren eigenen Markt. Also sagen wir mal, für 380 würde ich mich aus der Wette rauskaufen lassen jetzt. Ich weiß aber nicht, ob ich für 380 nochmal die Wette neu starten würde. Also das würde ja quasi heißen, ich müsste 380 bezahlen, wenn er freikommt und ich würde 400 kriegen, wenn er ins Gefängnis muss.
In irgendeine solche Richtung müsste es gehen. Also wir könnten das tatsächlich versuchen, mathematisch zu preisen. Es gibt ja, ist ja, im Wesentlichen ist das eine Binäroption. Also entweder 400 Dogecoin oder 0. Wobei andererseits, es geht in beide Richtungen. Das heißt, wahrscheinlich ist es vielleicht doch im Future.
Mhm. Also stimmt, es ist ja symmetrisch.
Ne? Genau, es ist symmetrisch. Andererseits ist der Einsatz wieder begrenzt. Also vielleicht haben wir uns einfach gegenseitig Binäroptionen verkauft.
Ja. Das ist ein guter Punkt. Also bist du bereit, dein Risiko zu closen oder sagst du, ich spiele weiter?
Ich spiele weiter.
Oder willst du double down?
Oder Tor 3 und den Zonk. Nee, ich spiele weiter. Ich sag dir, warum? Also du hast recht, es sieht tatsächlich so aus, als bist du jetzt erstmal da deutlich Mark-to-Market sozusagen vorne. Aber andererseits, es gibt halt so zum Beispiel John Corzine mit MF Global. Den haben sie, glaube ich, nie festgenommen, aber der ist auch nicht in den Knast gegangen. Das sieht, glaube ich, sehr schlecht aus für SBF, zumal jetzt wirklich diese Gerüchte sich langsam bestätigen anscheinend, dass da mindestens eine Person aus seinem Inner Circle gegen ihn ausgesagt hat.
Ja. Yeah.
Aber er ist ja noch in Bahamas. Vielleicht schafft es ja noch, dass er nicht ausgeliefert wird. Oh, oder er flieht in die ecuadorianische Botschaft. Das soll ganz gut funktionieren, habe ich gehört.
Na ja, gut, dann müsste unsere Option aber auch irgendwann ein Ablaufdatum haben. Weil wenn das dann so lange dauert wie mit Assange, dann sind wir ein paar Jahre beschäftigt mit unserer Wette.
Ja, oder?
Wobei ich nicht mehr weiß, wurde der jetzt ausgeliefert?
Nee, der kämpft immer noch dagegen. Der sitzt im Knast in Großbritannien, aber kämpft immer noch dagegen. Aber schau, du musst nicht zwangsläufig ausgeliefert werden. Es gibt ja zum Beispiel diesen berühmten deutschen Menschen, Florian Homm. Der saß ja auch in Italien im Knast. Genau, und dann haben sie ihn aber am Ende rausgelassen und nicht in die USA ausgeliefert. Und den wollte die SEC und das FBI ja auch haben.
Okay.
Also vielleicht schafft es der Sam Bankman-Fried ja noch, who knows.
Wobei man sagen muss, Florian Homm hat ja eine europäische Staatsbürgerschaft, eine EU-Staatsbürgerschaft. Ich glaube nicht, dass Sam Bankman-Fried eine Bahamas-Staatsbürgerschaft hat, ne?
Vermutlich nicht, aber vielleicht kann er sich die ja noch kaufen.
Last minute, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man damit FTT-Token bezahlen kann.
Vermutlich nicht mehr.
Genau. Wenn wir über Wetten sprechen hier, du hast ja jetzt sehr erfolgreich eine Wette hinter dich gebracht. Ich glaube, wir haben vor 3 Wochen oder so über deinen YOLO-Trade gesprochen, den du ganz groß auf Instagram mitverfolgt hast. Und diesen Trade hast du geschlossen. Wie ist es gelaufen? Steht der Lambo schon vor der Tür?
Der Lambo wird geliefert. Er steht leider noch nicht vor der Tür. Es ist tatsächlich sehr gut gelaufen. Und ich habe mir schon einige Vorwürfe anhören müssen zu diesem YOLO-Trade. Weil du warst jetzt im Urlaub, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Am Montag habe ich ja relativ random, ehrlich gesagt, die Aktie ist ein bisschen runtergekommen, habe ich relativ random gesagt, jetzt kaufst du nochmal nach. Mhm. Es gibt eigentlich keine News, aber jetzt kaufst du nochmal nach. Hab nachgekauft, habe das auch in Instagram in der Story dokumentiert. Und am Dienstag wache ich auf und gucke aufs Handy und dann kamen tatsächlich die Studienergebnisse raus.
Ja, geil. Perfekt, also zweimal richtig Market-Timing-Glück gehabt.
Genau, beim Einstieg schon perverses Glück gehabt und jetzt eben beim Ausstieg mit dem Nachkauf auch nochmal. Hab nur in meine Nachrichten kurz geguckt und ganz viel Vorwürfe, also das gibt's noch nicht. Das ist ja Insiderhandel, das ist ja Marktmanipulation. Echt? Woher hast du das gewusst?
Ja gut, wenn es wirklich so wäre, wie viel hast du denn nachgekauft? Es waren ja jetzt keine
600 Euro oder so. Also wenn ich da wirklich gewusst hätte, dass diese Studie kommt, dann hätte man da ein paar Nullen wahrscheinlich noch dranhängen können. So war es natürlich eher ein moralischer Sieg sozusagen.
Und wie ist die ausgefallen, die Studie? Also wir fassen gleich die Wette vielleicht nochmal kurz zusammen.
Ich kann da die genaue Zahl nicht sagen. Ich glaube 44% besser als irgendwas. Im Wesentlichen war es auf jeden Fall gut. Also es funktioniert anscheinend. Wollen, glaube ich, nächstes Jahr dann eine Phase-3-Studie mit dieser Behandlungsart machen. Mhm. Und die Aktie hat auf jeden Fall sehr, sehr positiv reagiert. Ich habe dann auch relativ schnell verkauft. Du weißt halt bei sowas nie, ob dann am Ende, mag zwar kurzfristig positiv sein, dann geht es aber am Ende doch wieder runter, weil dann alle zumachen. Ich habe gar nicht mal geguckt, wo sie jetzt steht. Ich befürchte, sie steht sogar noch höher, aber so be it.
Ja, die wird erst wieder hochstehen, wenn du wieder kaufst.
Genau. dann kommt sie runter.
Deine Lucky-Aktie. Ich fasse deinen Trade nochmal kurz zusammen. Also du hast auf Moderna gesetzt und zwar mit einem gehebelten Produkt. Wie vielfacher Hebel war das? Vierfach sagtest du, glaube ich?
Vier- oder fünffach, glaube ich, zum Start. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also es ist eine Option, da verändert sich der Hebel dann auch über die Laufzeit.
Genau. Weil du wusstest, im Dezember, also Ende des Jahres, sollte ein neues Studienergebnis zu einem Krebsmedikament rauskommen. Und deine Spekulation war gewesen, dass dieses Studienergebnis oder das Ergebnis dieser Studie deutlich positiver sein wird als erwartet. Kleine Indikation darauf war gewesen, dass Merck da eine Option, glaube ich, drauf hatte, also sich zu beteiligen an diesem Medikament und diese Option auch ausgeführt hat. Und deswegen dachtest du, naja, wenn so ein großer Konzern kann da vielleicht ein bisschen mehr Knowledge haben und deswegen folge ich da mal und baue mir da eine kleine gehebelte Position auf mit einer Laufzeit von, ich glaube, du hast 3 Monate oder sowas. Nee, im März wäre ausgelaufen. Genau. Also ich glaube, du hast einen Optionsschein gekauft mit vier Monaten Laufzeit circa. Und das ist, mit wie viel Plus bist du insgesamt rausgegangen, prozentual?
Prozentual, ich habe es kurz überflogen, ich muss nochmal sauber ausrechnen, da ich ja initial einen sehr guten Einstiegmoment erwischt habe und am ersten Tag ging es, glaube ich, schon 100% hoch, habe ich relativ früh die Hälfte schon rausgenommen. Das Plus auf den gesamten Trade waren 130% deswegen nur. Okay. Aber wenn man das annualisiert, dann kommt was Schönes raus.
Ja gut, wenn man es annualisiert, ist natürlich, ja klar. Wie lange war deine Position offen? Einen Monat, bisschen weniger als einen Monat?
Ich glaube sogar fünf Wochen oder so, glaube ich, wenn ich mich nicht. Ich muss nochmal genauer nachrechnen, aber so ein bisschen über mehr als einen Monat.
Ja, dann wann eigener Hedgefonds? Ich meine, du hast doch jetzt einige 1000% Rendite oder zumindest mehrere 100% Rendite gemacht, annualisiert. Also schön.
So müssen wir es eigentlich machen und dann irgendwie auf die Performance Fee verdienen, aber ich glaube, ich mache es eher so wie andere Leute auf Social Media und mache so eine Signalgruppe auf Telegram, wo du dann für 10 € im Monat rein kannst.
Ja, ist auch gut. Ist ein gutes Konzept. Und okay, und wo geht die Spende jetzt hin? Weil du hast ja gesagt, deinen Gewinn willst du zum Teil oder ganz spenden?
Die Hälfte. Also genau 50%, aufgerundet, dass eine schöne Zahl rauskommt. Das wird gespendet. Ich habe auch schon hier was in der Umgebung. Ich glaube, ich hatte es ja schon mal gesagt, dass vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass ich dieses Jahr selber Vater geworden bin, soll es an was gehen, was mit Kindern zu tun hat. Es gibt hier mehrere Vereine und auch eins in der Nähe, so ein Kinderhospiz. Also wahrscheinlich geht es an die. Ich muss mal überlegen, wie ich es genau aufteile. Werde das aber dann auch nochmal auf Social Media bekannt geben. Vielleicht will ja jemand die Zeit nutzen, kurz vor Weihnachten, oder hat vielleicht den Trade mitgemacht und auch was verdient und möchte auch was spenden.
Das ist sicherlich eine gute Gelegenheit. Nehmen die auch Dogecoin?
Das wird wahrscheinlich problematisch werden.
Ich kann was ich mit meinem Gewinn mache.
Ich kann ja mal fragen, wenn ich die anrufe.
Ja, sehr gut. Und dann, wie erklären die das dann den Kindern, wer gerade der Heilsbringer ist? Das ist so ein Börsenspekulant. Der hatte auf ganz verrückte Pharmaziewetten, mit ganz verrückten Biotech-Werten sein Geld verdient.
Das, glaube ich, muss man denen nicht erklären. Also ich will da natürlich nicht irgendwie jetzt mit Namen oder so genannt werden, um Gottes Willen, für die wie paar Euros da. Da gibt es sicherlich Leute, die deutlich wichtigere Sachen geben. Aber
also ich hatte ehrlich gesagt kein Bronzeschild, sowas, was du mir letztens verkaufen wolltest bei euch im Hörsaal. Also
vermutlich nicht. Ich glaube, ich habe einfach eine IBAN genannt und auf die überweise ich dann und damit ist die Sache erledigt.
Ja, klingt gut. Vielleicht eine Frage, die ich noch hatte in dem Kontext. Wir haben ja in der letzten Folge über Optionen und Optionsscheine gesprochen. Also das, womit du jetzt gearbeitet hast, ist der Optionsschein. Jetzt noch eine ganz blöde und naive Frage. Wo kommt denn die Kohle her? Also wenn angenommen, du hast jetzt 1.000 € Gewinn gemacht, ist sind tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Wo kommt denn das Geld her? Kriegst du das jetzt überwiesen von, ich glaube, Morgan Stanley war dein Produkt, ne?
Fast. Ich habe eine solide Schweizer Bank genommen von Tobel.
Von geil.
Credit Suisse habe ich mich nicht getraut. Die überweisen mir das letztlich. Also so Optionsscheine kannst du zwar auch über die Börse handeln, da handelst du im Endeffekt aber auch am Ende mit der Emittentin. Also ich habe quasi initial das Zeug von Tobel oder von Tobel, wie man es aussprechen möchte, gekauft. Und wenn ich es verkaufe, kaufen die das zurück und überweisen mir dann das Mehrgeld.
Okay. Und wie sichern die sich dagegen ab? Also schreiben die dann quasi einen Optionsschein in die andere Richtung, also eine Short-Option, also oder ja.
Genau, also das wäre natürlich das Beste, wenn die parallel irgendwie, Optionsscheine kann man ja nicht shorten, aber wenn die parallel irgendwie ein Short-Produkt hätten, was jemand gekauft hat, dann kann man das im Prinzip gegenrechnen. Die Alternative ist, wenn du, machen die natürlich nicht bei den paar Euros bei mir, aber das machst du auf aggregierter Basis. Die Alternative ist, dass du das über die sogenannten Greeks, also Optionspreis-Sensitivitäten, absicherst. Im Wesentlichen kaufen die moderne Aktie im Hintergrund. Yeah.
Warum sollten die moderne Aktie kaufen? Weil dann hätten sie ja auch quasi, ach so, okay, verstehe, damit sie vom Kursanstieg profitieren und dir quasi deinen Kursanstieg bezahlen können. Okay, krass. Hast du dich damit in der Bank damals beschäftigt? Also quasi musstest du dafür sorgen, das Risiko zu reduzieren oder machen das andere? Du baust nur die Produkte und das Risk Management macht dann.
Genau, das macht der Risikohändler in London. Was ich letztlich gemacht habe, genau, solche Produkte überlegen, was braucht man haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, spezielle Vermögensverwalter, die ganz, ganz tailor-made Produkte haben möchten, mit denen da die Preise durchdiskutieren, wenn ich die Barriere da verändere, wenn ich den Call so rumschiebe, was macht es da am Ende am Preis? Aber die Aktien dann tatsächlich kaufen, das macht dann entsprechend der Risikohandel, der oftmals in London sitzt.
Okay, sehr spannend. Ein echtes Real-Life-Beispiel. Wann steht der nächste YOLO-Trade an?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mal tatsächlich überlegt, nachdem das jetzt so gut gelaufen ist, das kann ich ja jetzt quasi 10.000 Mal wiederholen und dann werden es deutlich, deutlich mehr Lambos. Vielleicht machen wir das ab nächstem Jahr in einer etwas institutionalisierteren Basis. Also, keine Ahnung, immer einen am Laufen haben und wenn der dann durch ist, macht man den nächsten auf.
Ach so, ich dachte institutionalisiert im Sinne von, du machst dein eigenes Wikifolio auf oder sowas.
Das hatte ich tatsächlich mal versucht. Ich habe sogar mal eins gehabt.
Echt?
Und zwar,
wir haben damals auch mal eins gemacht. Das war ein 70-30 Wikifolio, also mit zwei ETFs drin. Und da ging es tatsächlich echt nur darum, auf unsere Webseite zu verweisen. Das waren damals die ganz wilden Anfänge, wo wir gesagt haben, wie kann man auf sich aufmerksam machen. Das kann ich jetzt schamlos eingestehen.
Hat es jemand gekauft? Paar Jahre her ist.
Es war noch nicht investierbar.
Ah, okay.
Also du musst ja x-tausend Leute haben, die dir followen. Und wir hätten es auch nie investierbar gemacht, weil warum solltest du in ein Zertifikat investieren, was ein Kontrahentenrisiko hat, um schlussendlich die Performance von ETFs zu haben, aber schlechter, weil viel teurer.
Ja.
Deswegen haben wir es nie gemacht. Aber wir haben das einfach nur angelegt, ja.
Kleiner Nerd-Kommentar, bevor irgendjemand von den Leuten, die zuhört, jetzt schäumend vor dem Mund da sitzt und sich aufregt. Die Dinger von Wikifolia sind tatsächlich besichert. Also ich habe da keine Ahnung, wie stark und was dann passiert, wenn wirklich Lang und Schwarz, die ja Emittenten von diesen Wikifolios sind, wenn die pleite gehen. Aber es ist zumindest in irgendeiner Form besichert.
Ein Risiko, was du allerdings immer hast bei diesen Wikifolios, ist, du hast zwar solche Anlagerichtlinien, aber der Trader kann halt von heute auf morgen seine Strategie ändern und das komplette Portfolio einmal über den Haufen schmeißen. Ne? Das ist jetzt keine Anlageempfehlung, in Wikifolios zu investieren. Ich habe auch das Gefühl, dass es da ein bisschen ruhiger geworden ist drumherum. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist, aber es gab mal so eine Hype-Phase, wo jeder seine Wikifolios hatte und jeder in alle möglichen Wikifolios investiert hat. Ja. Gibt da auch einige erfolgreiche Investoren, also Ex-Fondsmanager teilweise, die keine Lust mehr haben auf den ganzen administrativen Aufwand mit Fonds oder irgendwo angestellt sein wollen und einfach ein Wikifolio gemacht haben.
Die Strategie, die du hättest machen müssen, wäre wahrscheinlich 20 Leute nehmen vor 10 Jahren und dann jeder macht ein Wikifolio, nimmt nur 10 Werte, hochkonzentriert, random, eins wird hochgehen, da gehen dann die ganzen Assets rein und dann verdienst du schön dran.
Ja, genau. Also wie auch solche Börsenbriefe teilweise in der Vergangenheit aufgebaut wurden. Ne? Du nimmst einfach 10.000 Adressen, schickst 5.000 eine Analyse zu einer gewissen Aktie und sagst, es wird steigen. Den anderen 5.000 schickst du dieselbe Analyse zur selben Aktie und sagst, es wird fallen. Dann verlierst du die Hälfte der Leser, weil 50% der Fälle hast du richtig gelegen, in der anderen Hälfte nicht. Für die einen bist du dann schon, oh ja, guter Analyst. Da machst du nochmal dasselbe, teilst in zwei Gruppen A 2.500 auf, dann teilst du nochmal 1.225 und so weiter, 250. Und irgendwann hast du dann eine kleine elitäre Gruppe von ein paar hundert Leuten, die denken, wow, der hat so oft richtig gelegen. Jede einzelne Empfehlung, die der gegeben hat, war richtig. Und dann kassierst du ab und sagst, ja, der Börsenbrief kostet ein bisschen was, keine Ahnung. 200 Euro im Monat oder so, aber ihr seht ja, ich habe ja die ultimative Trefferwahrscheinlichkeit.
Ja. Du weißt da echt ziemlich Konzepte, gut Bescheid. Ne? Du weißt da ziemlich gut Bescheid.
Ja, ich habe das nur, ein Freund hat mir erzählt, das. Das, aber ich guck mal, ich meine, so an 10.000 Adressen ranzukommen, ist nicht schwierig, ne? Also die kannst du ja kaufen, kannst auch 100.000 Adressen kaufen, ist ja problemlos. Ja,
das ist schon verrückt, wie schamlos manche Leute eigentlich sind.
Naja gut, wir werden sich denken, dass die Leute, die da durchgewalkt wurden, dass die halt schon richtig Geld gemacht haben, davon kann man sich ja dann einen Teil mitnehmen. Also ich versuche das nur hier zu rationalisieren. Na gut, was haben wir noch anstehen?
Ich habe ein Video gesehen von dir.
Ja? Welches?
Da hast du über Alternative Investments gesprochen.
Aha, und hat es dich beeindruckt? Ich wusste, dass wenn du das sehen wirst, dass es dann da Anmerkungen geben wird. Deswegen, meine Hände sind schweißgebadet.
Es gibt keine Anmerkung, sondern eigentlich wollte ich mich bei dir nur bedanken. Mhm. Du hast nämlich da einen Chart gezeigt, wo du so einen globalen Hedgefonds-Index gegen den MSCI World gestellt hast. Ja. Und wie viel waren das, glaube ich, so 20 Jahre oder 25 Jahre, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und die haben am Ende ähnlich performt.
Seit 1997, genau, ja.
Und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass der Hedgefonds-Index, ich kannte den bloß die letzten Jahre, die letzten 10, 15 Jahre, ich dachte eigentlich, dass der richtig scheiße ist. Und es finde ich jetzt eine interessante Erkenntnis, dass der zumindest eine Anfangszeit mal hatte, wo er besser performt hat als der MSCI World, die letzten Jahre dann halt nicht mehr und so kommt er dann auf plus minus null raus.
Genau, in den letzten Jahren, also wärst du in den letzten Jahren dort eingestiegen, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Produkte gibt, wo man den kaufen kann, aber hättest du den quasi in irgendeiner Art und Weise abgebildet, hättest du Verluste gemacht, aber wenn du halt wirklich seit 1997 drin gewesen wärst, hättest du zwei Krisen deutlich weniger stark mitgemacht und wärst damit zwischenzeitlich sogar mal ziemlich saftig im Plus gewesen. Ja. Hier übrigens Credit an Markus, der hat es recherchiert und diese Zusammenstellung gemacht. Aber fairerweise muss man auch sagen, den zweiten Chart, den du angesprochen hast, diese kürzere Laufzeit hatten wir auch im Video mit drin. Also es war jetzt keine Lobeshymne auf Alternatives. Aber wir haben so oft im Podcast drüber gesprochen, dass wir gedacht haben, komm, wir müssen das mal in einem Video aufbereiten. Und genau. Sind wir da reingegangen.
Sonst so hatte ich es auch nicht verstanden, dass es eine Lobeshymne war. Im Wesentlichen zeigt es ja, zumindest die letzten Jahre zeigt halt wunderschön, dass der durchschnittliche Hedgefonds ist halt ein scheiß Investment. Und der MSCI World ist da das deutlich bessere Investment.
Und dann ist die Herausforderung beim aktiven Management. Ich habe vor kurzem noch mal unsere Folge 1 gehört und da hast du gesagt, du bist ein Fan von aktivem Management. Und dann musst du ja jetzt sagen, ja, aber die Krux ist es ja, die guten Manager rauszufinden.
So ist es, genau. Die Krux ist es, die guten rauszufinden und die nicht nur ein Jahr gut sind, sondern die dauerhaft gut sind. Und das ist die große Schwierigkeit an der ganzen Geschichte, weil das meiste Zeug ist halt irgendwie nicht gut und die wirklich Guten haben es nicht nötig, Werbung zu machen für sich. Die musst du dann suchen. Die lassen sich nicht so leicht finden.
Ja, wollen nicht so viel Geld haben. Das ist schwierig.
Genau. Ist ja wirklich so. Also wir haben oftmals Kapazitätsbegrenzungen, wollen nicht mehr Kapital annehmen als vielleicht 400 Millionen beim kleinen Fonds, weil die Strategie dann immer funktioniert.
Ja, genau. Das ist ja das Problem von ARK Invest, ne? Dass die ja so viel Geld gekriegt haben in den Boomjahren, dass sie quasi komplett so ein Dickschiff sind, was nur noch schwer zu manövrieren ist. Die haben ja riesige Anteile, ich glaube, bei Palantir gehabt oder so, was sie unmöglich hätten wieder loswerden können. Das heißt, sie sind da ja irgendwie auch in ihren Positionen gefangen und so. Und das ist natürlich deutlich einfacher zu manövrieren, wenn du in Anführungszeichen nur ein paar hundert Millionen managst. Ne?
Ja, wobei ich mich aus dem Fenster lehnen würde und sage, das zweite Problem, das die ARK-Fonds haben, ist, dass die Leute, die entscheiden, was da reinkommt, gefühlt dauerhaft auf Drogen sind.
Echt?
Also,
woran machst du das fest?
Wenn ich mir die Interviews angucke. Also die Katrin Holz im Vergleich zu den deutschen Kopien, die es von ihr gibt, die deutschen Technologiefonds, hat es natürlich deutlich besser gemacht, weil sie viel länger läuft und auch eine gute Performance über Jahre hatte. Aber die Begründungen teilweise, die sie heranzieht, sie hat zum Beispiel mal gesagt, Öl wird nie auf $75 gehen, weil Walöl ist ja auch abgestürzt und das kauft keiner mehr.
Walöl.
Ja, Walöl vom Fisch, dem Fisch, das Säugetier da im Meer.
Säugetier, okay, krass. Gab's dafür mal einen Markt? Pervers.
Keine Ahnung.
Jetzt gibt's wahrscheinlich dafür keinen Markt mehr. Aber ja, schon strange. Also Walöl zu vergleichen.
Fand ich eine komische Begründung.
Ja, auf der anderen Seite boomen ja gerade so diese ganzen Halluzinogen-Startups, ne? Also erstens mal Cannabis sowieso, aber jetzt auch Microdosing, LSD oder wie heißen diese Pilze? Es gibt ja solche
Magic Mushrooms, aber ich glaube, du meinst eher Psychedelics generell.
Psychedelics, genau, ja.
Also ich weiß nicht, ob das nur die Pilze sind oder die Medikamente. Ja, da gibt es einige börsennotierte Unternehmen auch.
Ja, verrückt, ne? Vielleicht hat sie einen Roadtrip gemacht, um sich ein bisschen von diesen Unternehmen beraten zu lassen. Wer weiß.
Naturaldividende von Compass Pathways. Das wäre natürlich nicht schlecht.
Was machen
eine,
die denn? Die
Pilze, das sind eine dieser Firmen.
Ah ja, okay, geile Sache. Sehr, sehr gut. Hast du Aktien, die Sachdividenden auszahlen?
Nee. Du? Blöde Frage, aber.
Doch, ja? Eine. Ja, LVMH. Ich habe mir doch damals mal eine LVMH-Aktie gekauft, die habe ich immer noch. Die zahlen zwar keine Sachdividenden, da bin ich aber im Aktionärsclub drin und könnte rein theoretisch Champagner günstiger kaufen, dadurch aber ist er immer noch teurer, als wenn ich ihn bei Rewe kaufen würde. Aber ich könnte zumindest behaupten, ich hätte ihn günstiger gekriegt als völlig überteuert, einfach nur normal überteuert. Und ich kann mir Champagner-Chateaus anschauen in Frankreich, wenn ich möchte, als Aktionär. Das ist schon ganz cool. Und vielleicht, was wir auch nicht mitgekriegt haben, der Gründer oder beziehungsweise, ja, kann man schon sagen, Gründer Bernard Arnault ist jetzt der reichste Mann der Welt, ne? Hat er ja jetzt das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder einen Europäer vorne an der Spitze. Finde ich auch cool. Der hat Elon Musk abgelöst mit Luxus.
Aber ich bin ehrlich gesagt immer noch schockiert, dass du noch mehr Einzelaktien hast, weil du irgendwann hast du mal erzählt, du hast ETFs verkauft. Da bin ich schon überrascht gewesen. Dann hast du erzählt, dass du unter die Merger-Arbitrageure gegangen bist und Twitter gekauft hast. Da war ich schon noch mehr überrascht. Und jetzt hast du auch noch Einzelaktien. Warum hast
Nein, LVMH, das ist schon länger her, aber ich hatte auch nur eine einzige. Das war, ich kann dir auch sagen,
was kostet ja auch irgendwie 600, 700 Euro.
700 habe ich damals gezahlt. Jetzt ist sie günstiger. habe ich vor einem Jahr gekauft, genau. Zur Recherche, wir haben mit dem Team zusammengesessen bei uns quasi in der Kantine von dem Coworking Space und haben über Sachdividenden gesprochen. Und Markus hatte dazu recherchiert gehabt, hat auch einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben gehabt und sogar einen Podcast gemacht. Und ich fand das halt so cool. Die Lisa von Aktiengram ist da ja richtig tief drin, ne? Die hat da ja auch, die kriegt ja auch jedes Jahr einen Schlafanzug geschenkt von so einem Schlafanzughersteller und so weiter.
Das ist, glaube ich, kompliziert sogar, weil der in der Schweiz sitzt. Da musst du irgendwas Besonderes machen, dass du den
kriegst. Musst du ins Aktionärsregister eintragen lassen, ja. Das geht bei den Neobrokern nicht. Also da musst du zum Beispiel bei einer ING oder so sein. Und Markus hat da voll recherchiert und hat mir erzählt. Und habe ich gesagt, ja komm, LVMH, machen wir mal. Er hat da extra Sixt gekauft, um diesen Rabatt zu haben, wenn du Autos. Aber ja, wenn du bereit bist, dich ins Schweizer Aktionärsregister einzutragen, kannst du einige nice Sachen haben. Aber den Lindt-Schokoladenkoffer zum Beispiel, wenn du zufälligerweise 150.000 Schweizer Franken für eine Aktie zur Verfügung hast. Genau, da kann man schon einige coole Sachen machen, ja.
Kannst du mal eine Berkshire A kaufen zum Test?
Zum Test, ja, genau. Einfach nur zum Test. Ja, wie viel kostet die mittlerweile? 250 oder so?
Ich glaube, viel mehr, 400 hätte ich jetzt gesagt, aber ich
echt?
Bin kein Berkshire Investor, deswegen hier haben wir es. 400, ist das Euro oder Dollar?
Oh, das ist bei der Größenordnung egal. 400.000 Dollar oder 400.000 Euro.
Warte mal, ich habe jetzt gerade hier eine Erkenntnis gewonnen, da schießt du den Vogel ab.
Nämlich? Der wird unter NAV gehandelt.
Das Ding handelt auf lang und schwarz.
Echt?
Du kannst über Trade Republic a Berkshire A für 426.500 Euro kaufen.
Ja, ich vermute mal, das ist mit deren Stückaktien-Ding, oder? Bei Trade Republic kannst du ja jetzt auch also Bruchteilaktien kaufen. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit darüber. Aber guter, interessanter Punkt. Das müssen wir mal investigieren. Hast du zufälligerweise 400.000 Dollar auf deinem Trade Republic-Konto?
Leider nicht, aber ich habe es gerade aufgemacht. Es ist tatsächlich da handelbar, das wusste ich nicht. Aber Stücke kannst du da normalerweise nicht von kaufen, weil da muss ja der Broker dann als Hedge die echte Aktie kaufen. Und wenn halt nur 10 Leute ein Zehntel von einem Tausendstel Millionstel kaufen, dann hat halt Trade Republic oder Lang und Schwarz auf dem Buch die Berkshire rumliegen und nur einen winzigen kleinen Teil an Kunden verkauft.
Ah ja, okay. Aber die haben ja groß damit geworben. Dass, also jetzt so eine Amazon zum Beispiel, die auch trotzdem 2.000 Euro kostet. Oder haben die schon gesplittet? Weiß ich nicht. Da kannst du Bruchstücke kaufen. Das war ja so die große Ankündigung von Trade Republic.
Das ist aber nicht so das große Problem, weil da kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass viele Leute das kaufen und dass du da hast ja maximal, das maximale At-Risk wäre dann die 3.000 Euro, wenn quasi nur einer ein winzigen Bruchstück kauft. Aber bei Berkshire, wenn halt einer nur ein winzigen Bruchstück kauft, hast du halt immer noch 400.000 Euro At-Risk und nimmst die täglichen Schwankungen davon mit.
Na gut, also hätten wir das Thema auch. Also nein, ich habe keine Berkshire-Aktie und habe auch nicht geplant, die zu kaufen. Bleiben wir erstmal bei Dogecoins.
Wenn du gewinnst, kannst du die ja kaufen.
Genau. Wenn dann Dogecoin to the moon ist. Aber dazu muss Elon Musk erstmal Dogecoin als Währung bei Twitter einführen. Und das ist also die Wahrscheinlichkeit besteht zumindest, würde ich mal sagen.
Würde ich auch sagen, dass das vielleicht sowas kommen kann. Im Moment ist er, glaube ich, anderweitig abgelenkt, was Twitter ja, betrifft. Da gibt es ja diese Woche wieder so ein schönes Battle mit Journalisten und mit dem Chat-Tracker und sein Sohn wurde gestalkt und alles Mögliche. Aber vielleicht hat er irgendwann wieder Zeit für Krypto.
Ja, der dann, wenn Krypto wieder ein bisschen mehr to the moon ist, jetzt ist es ja uninteressant, da kann er ja gar nicht zu attraktiven Kursen manipulieren, sondern die müssen ja schon weit oben sein, damit es sich für ihn überhaupt lohnt, da zu manipulieren. Und aber hast du das mitbekommen? Es gab so ein Battle zwischen Frank Thelen Goes International. Hast du das mitgekriegt? Er hat sich, es gab doch so bei dieser Pharrell-Show, wie heißt der neue Vorname? Weiß nicht mehr. Jetzt lese ich mich zu weit aus dem Fenster. Naja, jedenfalls wurde Elon Musk auf eine Show eingeladen und dort ausgebuht. Und
Dave Chappelle, glaube ich.
Dave Chappelle, genau. Oh mein Gott, wie peinlich, ja. Dave Chappelle ist so ein Comedian und der hat Elon Musk eingeladen und wurde dort ausgebuht. Und jemand hat das auf Twitter gepostet. Und Frank Thelen hat drunter geschrieben, Bullshit. Das wären quasi Fake News und der Typ hat drunter geschrieben, ich war vor Ort. Und daraufhin ist es dann halt komplett viral gegangen auf Twitter, bis ins Internationale, dass er halt quasi so als absoluter Elon Musk-Fanboy, als welcher er ja bekannt ist, sich ein bisschen blamiert hat, ja.
Vielleicht hat er gehofft, dass Elon Musk ihn retweetet oder ihm antwortet.
Ja. Yeah.
Was Musk ja teilweise bei kleinen Accounts manchmal macht.
Echt?
Aber er reagiert, wenn du den antweetest, ist die Wahrscheinlichkeit nicht null, auch dass er bei super kleinen Accounts mal antwortet. Aber das hat wohl anscheinend Herr Thelen nicht geschafft.
Ja, das ist geil. Das ist wie der Account vom Präsidenten von El Salvador, Najib Bukele. Der ist auch ultra aktiv auf Twitter. Und als wir dann vor einem Jahr dort waren in El Salvador mit so einer kleinen Bitcoin-Delegation aus Deutschland, die Bitcoiner, die sind ja alle verrückt auf Twitter und die haben nonstop Sachen getweetet und jeden Abend war dann immer so beim Dinner Diskussion, oh geil, mein Tweet wurde von Najib Bukele gerepostet und so weiter und der hat da echt immer super aktiv alles aufgenommen, mitkommentiert und so weiter und da konntest du quasi mit dem El Salvadorianischen Präsidenten auf Twitter dich quasi unterhalten. Also schon sehr funny, ja. Growth Hack, einfach sehr aktive Accounts mit super viel Reichweite anpingen. Gut, Holger, ich habe dich jetzt lang genug hingezögert. Ich weiß, dir brennt's schon unter den Fingern, endlich über die so Themen zu sprechen, die wir letzte Woche angesprochen haben. Von daher, ich lasse dir mal freien Lauf. Was haben diese Zentralbanken schon wieder verbrochen?
Ich versuch's schnell zu machen. Wir hatten am Dienstag, das hast du mir ja, glaube ich, dann auch noch geschrieben, die CPI-Zahlen, also Konsumentenpreisinflation. Mhm. Und die waren deutlich niedriger als erwartet. Also letzten Monat hatten wir 7,7%, erwartet wurden 7,3, am Ende waren es sogar 7,1. Mhm. Im Kern eine ähnliche Geschichte, auch deutlich niedriger.
In den Vereinigten Staaten.
Ne? In den Vereinigten Staaten, genau. Und das hat der Markt dann natürlich mega gefeiert, weil klar war, dass am Mittwoch, also einen Tag später, die US-Zentralbank-Sitzung ist. Und dann dachten sie alle, okay, gut, jetzt sieht man ja Inflation runterkommen. Wenn man die genauen Teile dieses Inflationsbaskets reinguckt, dann ist es sogar noch besser. Dann ist irgendwie alles zurückgekommen, bis auf Owner-Equivalent-Rent. Also was du quasi, was heißt denn das auf Deutsch?
Wenn du deinem Eigenheim quasi Immobilieneigentümer bist und dann wird so eine quasi eine theoretische eine theoretische Miete angesetzt.
Genau, und das ist 9 Monate delayed und das ist hochgegangen, aber wenn du dir die Live-Zahlen anschaust, siehst du es eigentlich runterkommen und dann hat jeder irgendwie gedacht, okay gut, Inflation ist damit vielleicht sogar wieder vom Tisch, wenn keine Lohnpreisspirale kommt. Das werden wir jetzt beim Fed-Meeting einen Tag später beim Entscheid in irgendeiner Form wiedergespiegelt sehen.
Und, was kam?
Eine große Enttäuschung. Sie haben 50 Basispunkte erhöht, wie erwartet. Gibt auch hart Andeutungen, dass es nächstes Jahr mit 25 weitergeht, also die Zinserhöhungen langsamer werden. Aber einmal pro Quartal veröffentlicht die Fed eine schöne Grafik, die nennt sich Dot-Plot. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da packt jeder seine Punkte rein, wo er glaubt, dass die Zinsen sind oder sein sollten. Und das deutet an, dass die Zinserhöhungen noch lange nicht vorbei sind, sondern im Vergleich zum Vorquartal glaubt die Fed jetzt sogar an höhere Zinsen als vorher, trotz diesen eigentlich ganz erfreulichen Inflationszahlen.
Okay, das heißt, man geht davon aus, dass die tendenziell eher oben sein, also weiterhin steigen werden.
Genau,
zumindest. Aber weniger schnell.
Genau, weniger schnell, aber weiter hoch als bisher gedacht. Genau.
Aber das müsste für den Markt doch eigentlich erfreulich sein, oder? Wenn es weniger schnell steigt, oder?
Ja, aber das hat er schon erwartet. Und der Markt dachte eher, er preist ja immer noch Zinssenkungen für nächstes Jahr ein. Also der Markt glaubt der Fed auch überhaupt nicht.
Mhm. Ja, wenn man dieses Dot-Voting sieht, also das ist ja quasi immer pro Jahr, dann sieht man, dass sich alle zufälligerweise in 2022 auf denselben Wert geeinigt haben.
Gut, das ist ja jetzt schon fest. Das war ja die letzte Zinserhöhung. Und was sie dann quasi machen, das ist einmal nur der wo wir jetzt stehen. Wo dann quasi einfach jeder sagt, das ist der Wert, der jetzt ist.
Okay, 2023 hat man ein ganz gutes Cluster, was über 2022 liegt. Das heißt, eigentlich alle, die dort voten dürfen, und das sind ja auch schlussendlich die Entscheidungsträger, gehen davon aus, dass die Zinsen steigern. Und ab 24 ist es dann so sehr breit gestreutes Feld. Also einige gehen davon aus, dass wir immer noch über 22 liegen, aber viele, die meisten sogar, gehen davon aus, dass wir unter 22 liegen. Also Zinssenkungen dann halt eher jetzt auf 2024.
Eine psychopathische Person gibt es, die glaubt, dass bis 25 die Zinsen bei über 5,5% liegen sollen.
Genau.
Das wird vermutlich entweder die Frau Mester oder jemand anders in der Richtung sein.
Was ist ihr Interesse da oder wer ist das?
Es gibt einfach so Einschätzungen von den Leuten, die da im FOMC sitzen, wo die tendenziell glauben, ob die eher für steigendere Zinsen sind oder für fallendere. Also man sagt immer hawkish oder dovish. Hawkish für steigende Zinsen, für hohe Zinsen, restriktive Geldpolitik, dovish für das genaue Gegenteil. Und es gibt einfach ein paar, da weiß man, das sind so Extreme in die eine oder andere Richtung. Und der Herr Kashkari zum Beispiel, Ex-Goldman, Minneapolis Fed, der ist immer für Zinssenkungen. Also gefühlt Zinssenkungen sagt er zwar im Moment nicht, aber das Beste, was für ihn gibt. Und da geht man grundsätzlich oft davon aus, dass der einer der Punkte ist, die eher weiter unten sind.
Ah ja, okay. Ja, und jetzt die große Frage, was sagt Druckenmiller dazu? Dein großes volkswirtschaftliches Vorbild?
Druckenmiller.
Druckenmiller.
Druckenmiller wäre natürlich auch ein großartiger Name.
Ich krieg sie richtig ausgesprochen. Aber wie sieht er das? Oder hat er da kein Statement zugegeben?
Er gibt dazu kein Statement. Das Problem ist, dass er so reich ist und so alt, in Anführungszeichen. Der hat es nicht nötig, dass er jeden Tag irgendwie Pressestatements abgibt. Da kannst du, wenn du einmal im Quartal von ihm was hörst, dann kann man schon froh sein. Und letztes Mal
aber hat er... Aber er wollte ja eine sehr restriktive Geldpolitik haben, hatten wir in unserer Videoanalyse vor 3 Folgen festgestellt.
Genau, die hat er ja im Moment noch. Also im Moment senkt ja keiner Zinsen. Jetzt gucken wir mal, ob diese Dotplots, ob die dann wirklich in so realisiert werden, wie die Fed oder die Mitglieder das glauben.
Ja, ich meine, es sind jetzt auch keine absurd hohen Zahlen, ne? Also selbst wenn wir jetzt bei 5% Zinsen ankommen sollten, das zeichnet sich ja zumindest so die Tendenz, also für nächstes Jahr ab, gab es ja auch schon viele Phasen, wo wir über Jahre hinweg um die 5% oder auch längere Zeit deutlich darüber waren. Also komplett abstrus zu denken, dass wir 2025 immer noch hohe Zinsen haben könnten, ist es nicht. Also es ist jetzt kein Fiebertraum oder so.
Ich glaube, das Problem ist halt, dass die Schulden seit diesen letzten Phasen, wo Zinsen hoch waren, haben die Schulden sowohl auf Staatsseite als auch auf Unternehmensseite sehr stark zugenommen. Dementsprechend die langfristige Zinserhöhung macht natürlich dann vielleicht einige Businessmodelle kaputt. Wir haben ja zum Beispiel über die europäischen Immo-Unternehmen, glaube ich, schon oft gesprochen.
Oder der ganze Technologie-Growth-Sektor. Ich habe gestern auf LinkedIn irgendeinen wütenden Gründer gesehen, der da was gepostet hatte und gesagt hat, dass es ja so eine Frechheit wäre, dass jetzt diese ganzen Growth-Startups Leute entlassen und erst wird Geld eingesammelt mit irgendwelchen überzogenen Businessplänen von Venture Capitalists und dann wird das Geld verbrannt und eingestellt und wenn es dann mal nicht gut geht, fliegen alle Leute raus. Und er hat halt gesagt, so, wir müssen jetzt alle jetzt anfangen zu bootstrappen. Wo ich mir sagte so, ja, ich glaube, das ist auch nicht die Lösung. Ich meine, Venture Capital hat ja irgendwo schon seine Daseinsberechtigung, ne? Aber ganz lustig, ja, so manchmal geht LinkedIn mehr und mehr so in diese Twitter-Richtung, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Jeder teilt so seine großen Visionen und Einstellungen zum Leben und weiß ganz genau, wie man welche Probleme zu lösen hatte. Deswegen bin ich ja auch nicht so aktiv. Ich lese ganz gerne mit dort, aber irgendwie so.
Ist alles noch ein bisschen gehobener, oder? Also auf Twitter beschimpfen sich die Leute ja sofort.
Genau, weißt du, woran das liegt? Dass alle ihre LinkedIn-Posts jetzt nur noch per Chat AI schreiben lassen, also per OpenAI-Chat. Ist kein Spaß, also ich habe das Gefühl, die Qualität des Schreibstils ist irgendwie deutlich besser geworden. Ne? Ich benutze das Ding auch die ganze Zeit. Hast du dich mal angemeldet dort bei OpenAI?
Immer noch nicht. Ich muss es irgendwann mal machen, aber...
Da gibt so lustige Sachen, also es gibt echt sehr, sehr beeindruckende Sachen. Ein Freund von mir wird jetzt gemeinsam mit 2 Geschäftspartnern eine Kaffeemarke gründen. Und die haben so einen Namen, will ich jetzt mal nicht sagen, können wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. weil dann wird es vielleicht auch mal den Finanzhaus Kaffee geben als kleiner Teaser, aber das war jetzt nur mal so ein Hirngespinst. Und habe ich ihm gesagt, ja, hier, gib doch ein, gib mir coole Coffee-Brand-Namen. Und er hat dann super viele Coffee-Brand-Namen ausgespuckt. Oder schreib mir einen Marketing-Text zu diesem Kaffee und so weiter. Also schon ganz nice, ja.
Ich muss demnächst ein paar Bachelor- und Masterarbeiten bewerten. Vielleicht melde ich mich dann da an. Da muss ich so Gutachten schreiben.
Ah, okay. Ja, da muss halt vor allem gucken, ob die Bachelor-Masterarbeiten nicht darüber geschrieben wurden. Ich glaube, das gibt's noch nicht, so eine Schnittstelle, wo du checken kannst, ob die Inhalte von dieser AI produziert wurden. Das wäre eigentlich schon ziemlich gut.
Das stimmt. Schau, so gemein bin ich gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht gedacht, dass die Studenten bescheißen. Ich dachte eher, ich kann mir hier das Schreiben der Gutachten vereinfachen. Klammer auf, Achtung, Satire, Klammer zu. Aber stimmt, du hast natürlich den richtigen Riecher.
Jetzt stell mir vor, eines Tages gehst du mal mit deinen erfolgreichen YOLO-Trades, gehst du mal auf die Bahamas Urlaub machen und dann schlürfst du ganz entspannt am Strand deinen Cocktail und guckst mal so rechts zur Seite rüber und siehst, dass dein Student, der eigentlich gerade seine Bachelorarbeit schreiben soll und dessen Bachelorarbeit du gerade korrigierst, neben dir auf der Liege liegt und auch nur so das Handy in der Hand hältst und dann, ja, du auch hier, ja, und eure AI-Bots unterhalten sich nur miteinander, weißt du? Dein Bot und prüft quasi gerade die Bot-geschriebene Arbeit von deinem Studenten und am Ende kommt da halt irgendeine random Note raus.
Hört sich nach einem Superleben an.
Das ist die Zukunft, oder?
Ja, ich glaube auch.
Genau. Dann kommen wir nochmal zurück kurz zu den Inflationszahlen, ja. Denn in Europa gab es ja auch noch was. Zinspolitik.
Genau.
Du hast die Namensbedeutung von Frau Lagarde rausgefunden. Das ist schon mal ganz wichtig.
Frau Wächter.
Genau.
Wobei ich das nicht selbst rausgefunden habe. Ich muss gestehen, das hat mir jemand auf Instagram geschrieben und sagte, hey, warum nennst du die eigentlich nicht Frau Wächter? Und ich dachte, stimmt, warum eigentlich nicht? Auf die FED-Entscheidung hin ist der Markt übrigens erstmal so richtig abgekackt am Mittwochabend. Das ging dann Gott sei Dank am Donnerstag direkt weiter und hier heute am Freitag sind wir auch schon fast 2% im Minus wieder. Die EZB hat auch Zinsen erhöht, ebenso 50 Basispunkte wie erwartet. Aber die Frau Wächter hat dann alle schockiert, indem sie gesagt hat, 50 Basispunkte, das ist das, wie es jetzt auch erstmal weitergehen wird. Das ist relativ hartes Commitment eigentlich, das im Wesentlichen sagt, die nächsten Meetings, also mindestens zwei wahrscheinlich, das kann sie natürlich immer noch ändern am Ende, aber es ist schon eine Aussage, die deutlich, deutlich stärker ist als das, was man normalerweise von den Zentralbankleuten hört.
Und diese Meetings sind immer, sorry für meine Uneducation, quartalsweise oder monatlich?
Jetzt sorry auch für meine Uneducation, wir sind echt die besten Finanzinfluencer. Also die FED hat 10 im Monat, 10 im Jahr, hier zweimal nicht. Jetzt ist die gute Frage, wie oft die EZB hat.
Weihnachten und Thanksgiving wird geskippt.
Ich denke doch immer bloß eine Woche voraus, Thomas. Jetzt.
Ja, genau. Wir müssen immer nur an den nächsten Podcast denken. Der Rest ist egal. Dann kann die Welt untergehen. Hauptsache, wir haben Content. Ja, genau. Spannend. Das habe ich auch gesehen, dass sie deutlich restriktiver, also geldpolitisch restriktiver sich geäußert hat und dass sie die Anleihekaufprogramme zurückfahren wollen und dementsprechend das, was zurückbezahlt wird, also die haben ja quasi Anleihen gekauft, diese Anleihen werden irgendwann zurückgezahlt und das, was quasi zurückgezahlt wird, bleibt auf der EZB-Bilanz. Es wird also nichts Neues gekauft und dementsprechend wird das Geld zerstört. Also das Gegenteil von Money Printing.
Genau, 15 Milliarden, ab März geht's los. Das soll erstmal für ein Quartal laufen und dann will man es vielleicht sogar erhöhen.
Wie siehst du das? Also 45 Milliarden raus aus der EZB-Bilanz, ist das überhaupt was oder ist es ein Tropfen auf den heißen Stein?
Das ist erstmal ist es gefühlt gar nichts, wenn du dir die EZB-Bilanz anguckst, da kannst du nochmal zwei Nullen dranhängen und dann ist vielleicht ungefähr die Hälfte weg. Aber die Tatsache allein, dass sie das machen wollen, dass sie gezielt Anleihen auslaufen lassen, wird natürlich bei den Renditen der Staatsanleihen für Aufwärtstrend sorgen. Und du siehst auch, die Deutschen, die sind wieder deutlich über 2%, eher bei 2,2%. Die waren schon bei 1,7 oder 1,8 im kurzfristigen lokalen Tief. Yeah. Also da geht's eher wieder nach oben. Und das ist natürlich auf der einen Seite für Staaten schwierig, die sich dann entsprechend teurer refinanzieren. Auf der anderen Seite sind das natürlich die Zinssätze, die auch Hauskredite etc. nicht direkt, aber indirekt am Ende dann auch bewegen.
Ja, den Zusammenhang musst du jetzt nochmal erklären. Also warum es gibt doch da einen Ausdruck QT, also QE, Quantitative Easing, ist, wenn du eine lockere Geldpolitik hast, und QT steht für Quantitative
Tightening.
Tightening, ah ja, okay. Also restriktivere Geldpolitik. in Fachsprache QT. Warum sorgt es dafür, dass Anleihenrenditen steigen?
Weil die Anleihenrenditen sich invers zu den Preisen verhalten. Also man kann sich das so vorstellen, die Anleihe zahlt da immer 5 Euro. Mhm. Und ob du die, wenn du die Anleihe jetzt zu 100 kaufen kannst, dann machst du halt 5% im Jahr. Wenn du die aber zu 50 kaufen kannst, dann machst du 10% im Jahr. Also wenn die Anleihe von 100 auf 50 fällt, dann in dem Fall würde sich sogar die Rendite verdoppeln.
Und warum fallen die Kurse? Also
weil die EZB nicht mehr als Käuferin auftritt. Also vorher hat die EZB die gekauft, gab viel Nachfrage danach. Jetzt kauft die EZB die nur noch, indem sie Anleihen, die zurückzahlen, reinvestiert. Und wenn sie das nicht mehr mit allen macht, sondern das Geld dann quasi in Anführungszeichen vernichtet wird, wie du es gesagt hast, gibt es halt deutlich weniger Nachfrage nach Anleihen. Der Markt erwartet dann auch, dass die Anleihenpreise fallen und dementsprechend, warum sollte ich jetzt als Marktteilnehmer Anleihen kaufen, wenn ich weiß, ich kriege die vielleicht in 6 Monaten günstiger? Also das zerstört sogar noch mehr Nachfrage nach diesen Dingern.
Gut, das haben die sehr wahrscheinlich gut mit eingepreist. Ist dieses Thema Staatsfinanzierung denn noch auf dem Radar? Weil ich meine, es hieß ja immer jahrelang, fast schon Jahrzehnte, wir können die Zinsen nicht anheben, weil sonst, ohne es so explizit genannt zu haben, also seitens der Europäischen Zentralbank, aber im Endeffekt waren ja quasi die europäischen Südstaaten gemeint, dass die dann quasi ein Schuldenproblem haben, weil die halt so stark verschuldet sind, dass wenn die Zinssätze steigen, die Zinslast auch steigt und diese Zinslast einfach nicht mehr bezahlt werden kann. Das war ja immer die Argumentation gewesen, warum Zinsen nicht angehoben werden. Spielt das in der jetzigen Argumentation noch eine Rolle oder ist das jetzt erstmal unter den Tisch?
Es spielt immer noch eine Rolle, würde ich sagen. Aber aus zwei Gründen ist es vielleicht gerade nicht so wichtig. Grund Nummer eins ist, das ist eigentlich ziemlich witzig, wenn die EZB eine deutsche Staatsanleihe hält. Formal ist es oft nicht die EZB, sondern die Bundesbank im Namen der EZB, aber ignorieren wir das mal alles. Nehmen wir an, die EZB hält die Staatsanleihe. Deutschland zahlt Zinsen an die EZB. Bei der EZB ist das Gewinn. Gewinn wird an die Eigentümer ausgeschüttet. Die Eigentümer der EZB sind die nationalen Notenbanken, also die Deutsche Bundesbank. Ja. Der Gewinn der Deutschen Bundesbank wird ausgeschüttet an, das Finanzministerium. Also die Zinsen, die sie zahlen, auf die, was da bei der Notenbank liegt, ist im Prinzip so ein Roundtrip. Das tritt erstmal als Belastung auf, aber dann kriegen sie es am Ende wieder. Da die Notenbank einen signifikanten Anteil der Staatsanleihen mittlerweile hält, ich glaube, eine Rechnung in Deutschland bis zu fast ein Drittel oder so, was die EZB oder das System der Europäischen Zentralbanken von den deutschen Staatsanleihen hält, nimmt es natürlich ein bisschen Druck raus. Und der zweite Grund ist, der ist viel wichtiger eigentlich fast, die EZB hat noch so ein Sonderprogramm, die könnte quasi aktiv auch Anleihen kaufen. Wenn zum Beispiel die italienischen Zinsen zu schnell steigen, weil alle Angst haben um Italien, dann könnte die EZB sogar deutsche Anleihen verkaufen aktiv, nicht nur auslaufen lassen, sondern wirklich verkaufen und mit dem Geld dann schnell italienische Anleihen kaufen, um diesen Zinsunterschied im Rahmen zu halten.
Das ist ja gut, aber müssten wir Deutschen dann nicht davon profitieren, wenn wir von den Zinsen quasi profitieren, weil wir Deutschen zahlen ja verhältnismäßig wenig Zinsen auf unsere Staatsschulden und sagen wir mal, die Südländer zahlen etwas mehr. Wenn die ganzen Zinsen aber dann in einen großen, vereinfachen wir es mal, EZB-Topf kommen und dann auch gleich über die Länder verteilt werden, müssten wir ja quasi höhere Einnahmen dadurch haben als Ausgaben. Oder kriegst du immer nur die Zinsen, die du als Land auch bezahlt hast?
Nee, kriegst du nicht, sondern das geht dann alles in den EZB-Gewinn rein und der wird dann ausgeschüttet nach dem Eigentümerkapitalschlüssel, wo Deutschland, glaube ich, so 20% ungefähr haben müsste. Jetzt müssen wir mal ausrechnen, vielleicht ist das sogar ein Plusgeschäft in dem Fall. Wobei, nochmal aufgepasst, wenn die EZB die Zinsen erhöht für Anleihen, die bereits laufen, verändert sich gar nichts, sondern immer nur für die Neuverschuldung, die dann kommt.
Ja, klar. Ja,
das ist vielleicht auch noch ein Grund. Stimmt, gut, dass du das ansprichst, weil dementsprechend dauert es natürlich eine Zeit lang, bis sich's auf die Schulden komplett durchschlägt.
Okay, dann habe ich eine weitere Frage, die ich Herr Lindner stellen kann, wenn ich ihn dann im Januar nochmal treffen darf.
Stimmt,
und Interview. Wie sieht es denn aus? Profitiert eigentlich Deutschland von den hohen Zinsen der Südländer?
Einfach komplett überfordert.
Können Sie das mal vorrechnen? Sie müssen die Zahl doch kennen.
Genau.
Okay, sehr gut. Dann haben wir heute noch ein weiteres Event, das man in den Medien auch häufiger schon mal gehört hat. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich wusste schon mehrfach, was es ist und ich habe es auch mehrfach wieder vergessen. Die Rede ist immer vom sogenannten Hexensabbat. Das klingt schon mal ganz, ganz unanständig. Worum geht's? Was hat es mit der Börse zu tun?
Es ist der Quadruple Witching Day, also der vierfache Hexensabbat. Auch wenn, ehrlich gesagt, viele deutsche Medien immer noch vom Dreifachen schreiben. Hat aber einen Grund wegen den vier, nämlich da läuft was ab. Das ist der große Verfallstag von vier Dingen. nämlich von Futures auf Einzelaktien als auch auf Indizes. Dann haben wir schon mal zwei. Mhm. Und dann noch Optionen auf Einzelaktien und Indizes. Und dann sind es vier. So kommt der Quadruple Witching Day raus. Und ich glaube, 1-1 gab es vor nicht immer. Ich glaube, da lehne ich mir aber ein bisschen aus dem Fenster, die Futures auf Einzelaktien gibt es noch nicht so lange. Dann war es früher der Dreifache und jetzt ist es der Vierfache.
Naja, okay. Jetzt musst du das mal erklären. Was heißt, die laufen aus? Also so ein Finanzprodukt, es sind ja beides Derivate, ne? Sowohl Optionen als auch Futures, die quasi an der Börse entstehen. Ne? Also die Börsen lassen die quasi entstehen. Das ist jetzt nichts, was emittiert ist von einem Bankhaus. Und was heißt, die laufen aus und warum laufen die alle am gleichen Tag aus?
Die haben immer eine fixe Laufzeit. Also der Future hat eine fixe Laufzeit, als auch die Option, genau wie mein moderner Optionsschein. Mhm. Und da gibt es ganz viele verschiedene Laufzeiten. Aber es ist so, dass immer der dritte Freitag im Monat, im letzten Monat vom Quartal, sind die Laufzeiten, auf die sich die meiste Liquidität konzentriert. Also wo die meisten Börsenteilnehmer am Ende handeln. Und dementsprechend sind diese Laufzeiten dann immer irgendwo ein bisschen besonders.
Und wenn man sich jetzt ein bisschen mit Futures auskennt, also Futures kommen ja, also ich kenne die zumindest meistens eher aus dem Rohstoffbereich, weil du kannst ja Rohstoffe nicht so einfach handeln. Also du kannst jetzt nicht, keine Ahnung, gut, Gold, das geht noch, aber zum Beispiel irgendwie Lebendrind oder sowas kannst du ja nicht einfach handeln. Hast ja ein Lagerproblem. Deswegen gibt es ja diese Future-Kontrakte, die dir quasi zusichern zu einem Zeitpunkt X. Das könnte dann also wie beispielsweise das Ende des Quartals sein, eine gewisse Menge von einer gewissen Qualität eines Rohstoffs zu liefern. Und damit bildest du dann halt den Preis ab, ja, über die Zeit. Und jetzt musst du halt immer nur darauf aufpassen, das machen glücklicherweise, wenn du Rohstoff-ETCs handelst, machen die das glücklicherweise für dich, dass sie die Futures nie so lange halten, bis die quasi zum Enddatum kommen, sondern die müssen sie sozusagen rollen. Das heißt, die kaufen neue Futures und verkaufen die alten, um zu verhindern, dass bei der Fondsgesellschaft auf einmal morgen so ein Laster steht und da 500 Kühe ausgeladen werden. Habe ich das richtig verstanden? Und was hat das dann für Einfluss auf den Markt? Muss mich da ein bisschen durchguiden. Ich bin da wirklich sehr, sehr rudimentär.
Hast du richtig verstanden? Entweder kommen die Kühe zu dir oder du musst nach Cushing, Oklahoma gehen und dir dann WTI-Öl abholen. Mhm. Es gibt aber auch cash-gesettelte Futures, also wo am Ende nur die Wettdifferenz sozusagen ausbezahlt wird. Also unsere Dogecoin-Wette ist von mir aus ein cash-gesettelter Future. Ja. Wenn ich dir am Ende nicht die Dogecoins gebe, sondern den Gegenwert in Euro. Mhm. Was ich hoffe, dass wir dann am Ende machen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich der Dogecoin schicken kann.
Doch, das kann ich dir zeigen, das ist kein Problem. Also ich bin dafür, dass wir das mit echter
Ware machen. Also physical, machen. Dann gut, ja. Dann machen wir das physical gesettelt. Jetzt sind aber Futures auf, also Rohstoffe, gibt aber auch Futures auf Indizes, aber bei Index ist es ja genauso. Den S&P kannst du ja nicht wirklich handeln. Du kannst ja die Einzelaktien nachkaufen, wenn du ihn unbedingt haben willst, aber wenn du da viel und schnell, dann ist es einfach besser, wenn du es über einen Future machst und jemanden findest, der quasi die Gegenposition nimmt. Ich würde sagen, das hat gar nicht mal so eine krasse Auswirkung auf den Markt. Die Optionen sind das größere Problem. Denn wie man es vorher eigentlich an alle Zuhörer ist nicht abgesprochen gewesen, aber wir haben ja vorhin über den gesprochen, wie sich Fontobel absichert, indem sie Moderna kaufen. Mhm. Und wenn zum Beispiel die Option wertlos verfällt, dann verkaufen sie am Ende Moderna wieder. Und wenn die Option mehr ins Geld läuft, dann müssen sie eigentlich immer mehr Moderna sogar kaufen. Um sich quasi entsprechend abzusichern, dass ich mit meinem modernen Optionsschein Gewinne mache. Und genauso ist es mit echten Optionen auch. Die werden zwar an Börsen gehandelt, aber am Ende treten Banken oder Hedgefonds als Market Maker auf. Die kaufen die Aktie dann im Hintergrund. Und wenn die Option langsam ausläuft und am Geld ist, wenn man nicht weiß, kriegt man jetzt was oder kriegt man nichts, dann ist es extrem schwer für die Banken, das abzusichern. Dann müssen die teilweise die ganze Zeit wild in Moderna hin und her schichten, kaufen, verkaufen. Gegen Laufzeitende ist das Problem, wird es immer größer. Und deswegen sorgt das einfach für verstärkte Volatilität, wenn solche große Verfallstage sind.
Naja, okay. Das heißt, es sind dann Tage, wo die Aktienmärkte deutlich volatiler sind, gerade auf die Aktien oder Indizes, wo viele Futures und Optionen geschrieben werden.
Genau, vor allem Optionen, die eben am Geld sind, wenn die meisten Optionen sich von mir aus auf den 200er Basispreis konzentrieren und dann steht die Aktie wirklich bei 200, dann geht's heiß her in den letzten Tagen vor Verfall.
Und dann gibt's auch so einen schönen Index, der den schönen Namen VIX trägt, Volatility Index, VIX. und über den Markus Koch immer ganz gerne spricht. Ist das, kann man das an diesem Index ablesen, dass gerade an diesem vierfachen Hexensabbat dieser Wix durch die Decke geht?
Nur bedingt, weil beim vierfachen Hexensabbat weiß ja jeder, dass es nach diesem Tag im Wesentlichen vorbei ist. Mhm. Und der Wix misst, vereinfacht gesprochen, die vom Markt erwartete Volatilität im S&P über die nächsten 30 Tage. Mhm. Also quasi, wenn du den heute den Wix anschaust, dann guckt der eigentlich in die Zukunft die nächsten 30 Tage. Mhm. Dementsprechend ist es schwer, dass du bist ein paar Tage vorher draufschauen, dann sieht man es vielleicht ein bisschen im Wix. Mhm. Aber mir wäre jetzt keine Regel bekannt, warum der dann am Witching Day besonders hoch oder runter schießt.
Okay. Und es gibt also keine andere Strategie, mit der man von dieser Volatilität profitieren könnte an diesen Tagen. Würden dann sehr wahrscheinlich viele machen auch, ne?
Ich würde schon sagen, es gibt sicherlich Strategien, wie du davon profitieren kannst, aber es sind keine sehr simplen im Sinne von kaufe diesen Optionsschein auf einen Call auf den Wix, setze auf steigende Vola genau an diesem Tag. So funktioniert es, glaube ich, leider nicht. Zumindest nicht profitabel. Du kannst es natürlich machen, aber ob du damit Geld verdienst, wage ich in Frage zu stellen.
Schade, schon wieder eine Folge ohne Tipp, wie man schnell reich werden kann. Das ist doch echt verflixt. Na gut, Holger, du siehst die Zeit nicht, aber wir haben noch 4 Minuten bis zur vollen Stunde. Und deswegen ist doch jetzt die beste Möglichkeit, über das Thema Karriere zu sprechen.
Karriere, Leute.
Du hast hier eine Frage über Instagram bekommen, die wir sehr gerne beantworten können. Beziehungsweise, ich lasse dir die Wahl, welche der beiden Fragen wir beantworten wollen. Wir haben nämlich 2 gekriegt. Vielleicht können wir auch beide machen.
Dann fangen wir doch mit der allerersten an, oder? Vielleicht lese ich vor und du antwortest, weil dann kann ich mir überlegen, was ich sagen will.
Okay.
Da fragt jemand bezüglich den Zukunftsperspektiven im Finance, ob es sich überhaupt lohnt, einen Finance-Master zu machen, ob man in diesem generellen Berufsfeld Banken, Corporate Finance, M&A überhaupt eine Zukunft hat, beziehungsweise ob sich ein Master für sowas überhaupt lohnt. Und ich weiß, Alex, du hast einen Master gemacht, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ja, habe ich. Ja. War ursprünglich nie das Ziel gewesen, aber dann bin ich nach Paris gegangen und habe dort, da konntest du quasi nur Masterstudium machen und dann habe ich einen Master gemacht. Ich habe zwar einen Master of Management, glaube ich, also ein MSc und irgendwie Management Master, aber ich habe mich in allen Bereichen auf Corporate Finance spezialisiert. Also das ist so ein breiter Master, wo du ganz viele Dinge dich konzentrieren kannst, also entweder Entrepreneur oder Marketing oder was auch immer. Und ich habe dann tatsächlich Corporate Finance als Wahl genommen. Das heißt, ich denke mal, ich würde dann so ein Finance Master sicherlich rankommen, also so von der Äquivalenz her. Lohnt sich das noch? Also ich persönlich denke, ja. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Hintergrund die Frage gedacht ist, also lohnt sich das noch? Aber ich glaube, es wird auch weiterhin Banking- und Finance-Jobs geben. Und es ist auf jeden Fall, also ich persönlich bin, oder du ja auch, Holger, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ein Fan von einer sehr spitzen Knowledge-Basis. Also, und ich finde es sehr wertvoll, wenn du dich im Studium sehr tief in eine Thematik reinarbeiten kannst und dann von einem Feld viel Ahnung hast. Und das ist, glaube ich, ziemlich wertvoll. Und ich glaube, dann kannst du auch mit dieser Finance-Experience, also mit dieser Finance-Erfahrung nahezu überall einen Job kriegen. Also ich meine, Master of Finance werden angestellt in jeder Corporate, also in jedem Großunternehmen. Wirst auch sicherlich mit bisschen Berufserfahrung Möglichkeiten haben, CFO-Rollen zu bekommen, beispielsweise auch in Startups. Du kannst im Venture Capital aktiv sein. Du kannst, wenn du über die Bank gegangen bist oder eine Unternehmensberatung in Hedgefonds, Private Equity, wie auch immer. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was ziemlich Wertvolles. Und ich glaube, selbst wenn du später einen breiten Beruf machen willst, also beispielsweise jetzt Unternehmensberatung, was ja jetzt gar nicht spezifisch ist, sondern du arbeitest ja heute mal hier, dann mal auf einem anderen Projekt und so weiter. Also das wechselt ja die ganze Zeit durch. Bist du trotzdem, würde ich persönlich behaupten, qualifizierter, wenn du dich tief in eine Sache rein spezialisiert hast. Ja, du musst halt nur dann im Bewerbungsgespräch zeigen, dass du sehr, sehr offen denken kannst über nicht nur über Finance rumnerden, so wie wir jetzt hier.
Also nicht aber den Podcast hören vorher.
Nicht den Podcast hören, genau, sondern du musst dann auch so Brain-Teaser beantworten, wie viele Paar Schuhe werden in China jede Woche verkauft. Aber genau. Ja, ich denke schon, dass es sinnvoll ist, ja.
Sich hast, da auch du zu Brain-Teaser, hast du Brain-Teaser im Interview bekommen?
Nee, ich habe ja keine Beratungsinterviews gemacht.
Aber immer im Banking kannst du es ja auch fragen.
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube nicht. Ich habe mich auf Brainteaser vorbereitet tatsächlich, aber ich wurde es nie gefragt. Ich musste aber mal eine Kopfrechenaufgabe machen. Das war Ich glaube, mir ging es noch nie so schlecht.
Ich leide mit dir.
Ich musste aus irgendwas eine Wurzel ziehen, also komplett absurd. Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht und so weiter. Und die wollten mich einfach nur Stress testen.
Wurzel aus 0,1 war meine Frage. Die habe ich jedes Mal gefragt im Interview.
Echt? Okay. Zum Glück muss ich die jetzt nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Keine Ahnung. Also im Kopf, da bin ich schon zu lange raus, ja.
Kannst du dich exakt im Kopf ausrechnen, aber es ist irgendwie 0,3 noch was.
So approximativ, ja.
Genau. Aber es sagen viele Leute, wenn du sagst Wurzel aus 0,1, die häufigste Antwort, die wieder aus der Pistole geschossen kam, war 0,01.
Ah ja, okay. Dann stimmt, ja. Wenn du sagst, ja.
Ist natürlich falsch, aber ist, wie du, ja, wenn du nicht nachdenkst vom Gefühl her, kann das vielleicht die schnelle Antwort sein.
Ja, true. 0,1. Ja, okay. Aber gut, schwierig. Guter Punkt. Und wie hast du das dann bewertet? Also hast du dann gesagt, wenn jemand 0,01 gesagt hat, hast du ihm dann gesagt, du bist raus? Oder war dann einfach nur so, denk nochmal nach und dann hast du die Reflexionsfähigkeit getestet?
Nee, ich habe dann gesagt, okay, gut, dann nimm doch mal 0,01 ins Quadrat. Mhm. Und dann rechnen sie dann, oh, okay, da kommt noch mehr Null raus. Mhm. Stimmt, wie eine Zahl, die kleiner ist als 0,1, mit sich selbst multipliziert. Wie soll die größer werden? Das geht ja gar nicht.
Ja,
dann kann man eben versuchen, sich an diese Dinge
ranzutasten. Also
sagst halt, 0,1 ist ja ein Zehntel, also Wurzel von ein Zehntel, also 1 durch Wurzel 10, 3 mal 3 ist 9, also 1 durch 3 bist ungefähr bei ein Drittel, so irgendwie in diese Richtung geht's dann. Wann ist eine gemeine Frage, um einfach zu gucken, wie die Leute reagieren, weil Kopfrechnen kann ich auch überhaupt nicht.
Das stimmt, das sind echt sehr, sehr gemeine Fragen, aber zumindest können wir dann die Leute jetzt ein bisschen beruhigen, dass das nicht, vermutlich nicht darüber entscheiden wird, ob ihr eingestellt werdet oder nicht, sondern eigentlich eher die Art, wie ihr reagiert, aufgenommen. Es gibt natürlich auch Freaks, die rechnen dir das aus, knallen dir direkt die richtige Antwort hin und gucken dich dann so an, nach dem Motto, next, please.
Problem.
Wie kann ich die Person mal so ein bisschen Stress testen? Na gut, also Master of Finance, wie siehst du das?
Letztlich genauso. Also wenn dich das interessiert, dann mach's. Ich glaube, man sollte sich nicht immer zwangsläufig sofort überlegen, beim Masterstudiengang vielleicht schon ein bisschen, aber jetzt vielleicht im Bachelorstudiengang muss man ja nicht unbedingt gleich wissen, was man beruflich machen will. Vielleicht sollte man die Sachen studieren, die einem Spaß machen, weil da ist man dann oftmals gut drin und dann findet sich schon ein entsprechender Berufsfeld, das einen interessiert. Und wie du sagst, theoretisch gehen auch Corporates, Beratung geht mit jedem Studiengang. Und andersrum, selbst Finance geht im Ausland auch mit jedem Studiengang. Und selbst in Deutschland, der Alexander Dibelius, lange Zeit Co-Chef von Goldman, oder sogar alleiniger war, glaube ich, in Deutschland zumindest, war ja Herzchirurg eigentlich. Der hat sogar in einem Krankenhaus, glaube ich, in Südafrika erst gearbeitet, bis er dann zu McKinsey gegangen ist und von McKinsey dann zu Goldman.
Und dann angeblich, so will es das Gerücht, über McKinsey-Leute ein bisschen gelästert hat.
Das mag durchaus sein und ich kann nur empfehlen, guckt euch auch mal seinen Instagram-Account an. Also er hat
einen Instagram-Account.
Er oder seine Frau, eins von beiden. Er ist dann zu CVC Partners gegangen, da ist er, glaube ich, immer noch. Und auf Instagram gibt es so ein geiles Video, wo er, ich glaube, seine Frau, also er ist quasi, liegt auf der Hantelbank und stemmt dann seine Frau die ganze Zeit oder irgendwie so.
Naja. Ah,
er hat die Financial Times sogar darüber berichtet.
Echt? Geil. Seine neue Frau, wo bemerkt wird, seine alte Frau war eine ziemlich teure Scheidung für ihn gewesen, die auch durch die Presse ging.
Ja, und ich habe die als kleiner Goldmann-Mitarbeiter dann sogar mal getroffen. Da war ich im Weihnachtsessen in der, wie heißt denn das, Tenne, das ist in Kitzbühel. Und dann stehe ich auf und haben gezahlt, drehe mich um und dann saß er mit seiner Frau und seiner Tochter hinter mir.
Ja, sehr gut.
Aber ich habe ja ganz anderen Bereich gearbeitet und dementsprechend hat er sich natürlich.
Kannst du mir auf den Schilder klopfen und irgendeinen besoffenen Spruch
dazu. Genau, los. Du warst doch der gesagt hat, dass Geld keinen abnehmenden Grenznutzen hat.
Oh Mann. Vielleicht noch ganz kleine Ergänzung zum Master of Finance, was du sagtest, im Master macht es schon Sinn, sich zu spezialisieren. Also ich glaube, du kannst, wenn du zum Beispiel dich auf Entrepreneurship oder Marketing oder sowas konzentriert hast im Master, wird es eher schwieriger, einen Finance-Job zu bekommen. Ich glaube, wenn du dich weil du halt einfach die Story erklären musst, warum du jetzt Finance machen willst und vorher was anderes gemacht hast, wohlbemerkt in Deutschland, wenn du aber einen Finance-Master hast, kannst du, glaube ich, deutlich mehr Dinge damit machen. Also ich glaube, man würde dich jetzt nicht vielleicht direkt in der Marketingabteilung anstellen, beziehungsweise du müsstest halt ein bisschen mehr erklären oder so, aber dir steht dann trotzdem noch der Weg zum Gründen bei irgendwelchen Acceleratoren offen. Also ich glaube, es ist schon eine sehr beliebte Qualifikation, würde ich sagen,
ja. Bei uns im Studium ist es ja witzigerweise im Bachelor sogar so, wir sind ein Finance-Studiengang und du kannst dann im Schwerpunkt entweder Finance machen oder Entrepreneurship. Also das ist tatsächlich aufgrund der Zahlengeschichte natürlich sehr, sehr eng miteinander verbunden.
Sehr gut. Und dann haben wir noch eine weitere Karrierefrage zum Thema Berufsperspektiven von Juristen in Banken. Da haben wir schon mal uns geeinigt, dass du diese Frage beantworten musst, weil ich habe tatsächlich nie mit Juristen in der Bank zu tun gehabt. Also die einzigen Juristen waren immer Anwälte, mit denen wir gearbeitet haben, die halt klassische Anwälte aus Anwaltskanzleien sind, aber intern innerhalb der Bank eigentlich nie wirklich Kontakt gehabt. Ja. Aber gibt's natürlich sehr viele.
Genau, gerade im Zertifikatebereich hast du natürlich mit solchen Themen zu tun, wenn dich irgendein Privatanleger verklagt, weil der Händler einen Optionsschein ausgemacht hat und der dann Geld verloren hat oder so. Mhm. Aber nicht Spaß. Also was ich tatsächlich, ich kenne zumindest jemanden, der auch im Zertifikatebereich gearbeitet hat, das, was ich gemacht habe in einer anderen Bank, der von der Ausbildung her Jurist war und danach im PWM, Vermögensbetreuung für sehr reiche Leute, gearbeitet hat. Also ich glaube, im Ausland ist es ja gerade im angelsächsischen Raum viel mehr üblich, dass jemand europäische Geschichte in Harvard studiert und dann halt im Investmentbanking anfängt, weil du die wichtigsten Sachen eh on the job lernst. Und in Deutschland ist das sicherlich noch ein bisschen verkrusteter, die Gedanken, dass du musst ja das studieren, was du arbeitest. Geht ja nicht anders. Mhm. Steht schon im Grundgesetz anscheinend so drin. Aber ich glaube, wenn sich jemand, egal was man studiert, wenn man sich für einen Bereich interessiert und dann im Studium halt guckt, Praktika in die Richtung zu machen, dann halt auch begründen kann, warum man das als Geisteswissenschaftler zum Beispiel machen will. Warum nicht? Also stehen einem letztlich alle Wege offen. Jura studiert, IB noch möglich? Fragezeichen.
Genau. Ja, denke ja. Also tendenziell hätte ich gesagt, mehr so im anglosächsischen Bereich, also in London auf jeden Fall. In Amerika sowieso, da hast du dann halt andere Probleme, dort ein Visum zu bekommen. In Deutschland vielleicht ein Ticken weniger, wie du ja schon sagtest, ne? In Frankreich eigentlich auch schwer, würde ich sagen. Und bei den anderen europäischen Ländern kenne ich mich nicht aus. Aber gut, ich meine, Investmentbanking ist auch nach Brexit immer noch eine riesen, riesen Industrie in London. Von daher, ja, einfach mal wagen. Und wenn du gerade Bachelor studierst, kannst du ja später immer noch ein MBA oder ein Master oben drauflegen in England. Und dann geht das durch wie Butter.
Vor allem nachdem der englische Premierminister jetzt auch ein ehemaliger Hedgefondsmanager war.
Ja, genau, siehst du, kommt on top und auf der Rich-List der UK ist. Ja, Holger, wir müssen langsam zum Schluss kommen, denn wir nehmen heute ein bisschen später auf, liebe Zuhörer, und es ist 19.20 Uhr, morgen 5 Uhr morgens muss der Podcast fertig geschnitten sein und Tim hat sich bereit erklärt, diese sportliche Aufgabe anzunehmen. Vielen Dank nochmal, Tim, und Johannes, unser normaler Cutter, also gute Besserung.
Auch von meiner Seite, Tim, bester Mann. Und an alle anderen ein wunderschönes Wochenende.
Schönes Wochenende und ja, gehabt euch wohl bis zur Weihnachtsfolge. Auf Wiedersehen.
Tschüss.